Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich meine, bei dem, man mag ja kaum aus dem Fenster gucken, die Temperaturen sind entsprechend novemberhaft. Manche sagen endlich, bislang war es ja auch viel zu warm wegen Klimakrise. Jetzt haben wir den November, den wir verdient haben. Und Sie werden von uns kuschelig ins nächste Wissensjahrzehnt gespült hier mit den Profis, mit einem Füllhorn voller Themen. Wir reden zum Beispiel über Fake-Profilbilder auf X, also auf dem Kurznachrichtendienst von Elon Musk. Wir werden Geschichte machen und erklären, was denn die Kongo-Akte ist, mit der vor 140 Jahren Amerika aufgeteilt wurde unter den Kolonialmächten. Und gleich gibt es das Scannerspiel. Und beim Scannerspiel zu gewinnen, heute das Buch eines Gärtners. Manchmal ist ja das empirische Wissen doch das Beste. Dieser Gärtner heißt Andreas Honegger, leidenschaftlicher Gärtner, der Kolumnen hat mit praktischen Tipps, und diese Kolumnen sind jetzt zusammengefasst in einem Buch von fiesen Schädlingen, duftenden Kräutern und üppigen Blumen, Erfahrungen eines leidenschaftlichen Gärtners, erschienen in Elisabeth Sandmann Verlag. Und das ist ein Buch, das Sie sicherlich auch jetzt im Herbst gut brauchen können, weil Sie wollen bestimmt wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, meine Rosen zurückzuschneiden oder vom Balkon in den Keller oder ins Treppenhaus zu stellen. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt als Kandidat, Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Ich vermute mal, dass Uwe in Lichterfelde auch schon zu diesem Song getanzt hat. Uwe, stimmt das?
Ich bin dran, aber ich habe Sie jetzt gerade nicht verstanden.
Ich habe gesagt, dass Sie wahrscheinlich auch schon getanzt haben zu diesem Song in Lichterfelde, oder?
Das kann gut sein, aber ich bin nicht der große Tänzer vor dem Herrn.
Ja, das ist ja auch schon etwas älter, das war 1977. Waren Sie da vielleicht der große Tänzer vor dem Herrn?
Selbst da war ich schon ein bisschen älter.
Okay, Uwe, erstmal guten Morgen. Wie geht's denn so?
Schönen guten Morgen.
Ja.
Tja, wir sitzen gerade bei einem schönen Frühstück und geht. Kann nicht klagen.
Ja, das ist ja schon mal, also ich meine, der Berliner sagt ja immer, kann nicht klagen, ist ja das größte Lob, was man überhaupt irgendetwas geben kann, oder?
Das ist richtig bei dem ständigen Gemecker.
Uwe, das Spiel ist ja ein bisschen gemein, weil wer als Erster drankommt, hat zwar das Glück, als Erster dranzukommen, aber erst nach der dritten Frage gibt es dann das Buch. Ne? Das ist ein bisschen fies. Das heißt, Sie müssen jetzt drei Fragen durchhalten. Und ich würde sagen, wir fangen mal gleich mit der ersten an. Die kommt hier.
Eiweißmangel verursacht Muskelkrämpfe. Den meisten SportlerInnen sind sie gut bekannt. Muskelkrämpfe. Forschende der Washington State University haben jetzt deren Ursache erforscht. Ihr Ergebnis? Ein starker Eiweißmangel ist schuld am lästigen Ziehen in den Muskeln. Damit bestätigen die Forschenden eine lange bestehende Vermutung. In Sachen Muskelkrampf kommt es vor allem auf unsere Ernährung an.
Eiweißmangel verursacht Muskelkrämpfe, Uwe.
Das ist nicht so einfach, denn also ich habe relativ häufig Muskelkrämpfe. Aber ob ich Eiweißmangel habe, das ist jetzt sehr, sehr schwierig.
Was steht denn da auf dem Frühstückstisch gerade? Gibt es ja auch Eier?
Nee, aber es gab ein Stück Wurst und da ist ja auch Eiweiß drin, tierische Eiweiß. Also es klang plausibel. Und ich würde mal sagen, es stimmt.
Und das ist falsch. Bei Muskelkrämpfen geht es um die Flüssigkeitszufuhr. Ein geringer Elektrolytehaushalt, der führt nicht zu Krämpfen. Vor allem dehydrierte AthletInnen bekommen am ehesten Muskelkrämpfe. Und außerdem sind noch andere Faktoren relevant, Erschöpfung oder ein niedriger Blutdruck. Uwe, war trotzdem schön, dass wir mal miteinander gesprochen haben.
Ja, mit den Elektrolyten, da hätte ich ja auch drauf kommen können.
Ja. Schönen Herbst wünsche ich noch, Uwe.
Alles klar, danke.
Tschüss. So, dann haben wir hier Dennis aus Weißensee. Hallo, Dennis.
Ja, hallo.
Hallöchen.
Das freut mich.
Dennis, können wir wieder zum Du wechseln? Wenn mich jemand sieht, dann gucke ich mich immer
ja,
um und
natürlich,
denke,
nein, ich bin auch voll auf Du. Ich verfolge deine Sendung wirklich begeistert immer und wollte schon immer mal im Scannerspiel mitspielen, weil ich immer wieder denke, so, warum denn nicht?
Ja, das ist
richtig.
Aber nett.
Jetzt bin ich mal dran.
Sehr schön, Dennis. Geht's dir gut im Weißen See? Hast du die Wohnsituation? Das ist ja mal, was uns Berliner und Brandenburg...
Die Wohnsituation ist für uns top ja? Hier prinzipiell.
Okay.
Das ist wunderbar. Weil der Giso Bau ist wunderbar.
Okay, das ist ja mal was schön, auch mal was Nettes zu hören. Ne? Also, liebe Kollegen bei der Gesobau, hier lobt euch einen Mieter, nehme ich an, der sagt, das ist toll bei euch. Dennis,
richtig.
Hier kommt die Frage und die ist lustig.
Zuschauer stressen Schimpansen. Ob in der Schule oder im Beruf, sobald einem jemand zuschaut, werden die Ergebnisse plötzlich deutlich schlechter. Diesen Zuschauereffekt haben Forschende aus Japan jetzt auch bei Schimpansen untersucht. Für die Studie haben die Affen kleine Hirnsportaufgaben gelöst. Mit und ohne Zuschauende. Das Ergebnis? Gerade bei leichten Aufgaben setzen Zuschauende die Schimpansen unter Druck. Dadurch machen sie mehr Fehler.
Ja, das ist so eine aus der Rubrik Affen sind auch nur Menschen.
Ne? Ja. Ja, ich bin voll dabei, ja.
Okay, und voll dabei ist richtig. Jo. Das Interessante ist aber, die Schimpansen lösen unter Zuschauerdruck ihre Aufgaben dann schlechter, Achtung, wenn sie die Personen, die zuschauen, kennen. Ja, wenn sie von Menschen beobachtet werden, die sie nicht kannten, sagen sie, ist mir doch scheißegal hier, dann wurde kein Zuschauereffekt festgestellt. Aber wenn, sagen wir mal, der Trainer, der Tierwärter, Zuschauer, jetzt muss ich mich anstrengen und dann passieren
Fehler. Der Erwartungsdruck dann an dieser Stelle. Bei anderen Zuschauern, bei uns, da ist die Erwartung nicht so, da ist eher der Jubel so unter dem Motto. Ja, ist verständlich.
Interessant.
Ist wie wir Menschen.
Ja, hier kommt schon die entscheidende dritte Frage.
Selbstkontrolle unter Stress? Macht sozialer. Wenn wir unter starkem Stress Impulse und Gefühle regulieren müssen, erfordert das eine Menge Selbstkontrolle. Was erstmal anstrengend klingt, ist aber gar nicht so schlecht. Denn nach langen Phasen der Selbstkontrolle sind wir ruhiger und sozialer. Das zeigt eine italienische Studie. Um das herauszufinden, haben die Forschenden den Teilnehmenden schwierige Aufgaben gestellt, die Selbstkontrolle erfordern. Direkt im Anschluss waren die Probanden überdurchschnittlich ausgeglichen und freundlich.
Ja, das ist, ich stelle mir das so vor, ich habe die Studie selber nicht gelesen, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass man extrem Stress vielleicht hat zu Hause, ja, also vielleicht ist gerade verlassen worden vom Partner oder von der Freundin und dann muss man auf Arbeit, und da muss man sich beherrschen, ja.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich kenne das selbst an mir. Ich nehme mich selbst immer so ein bisschen als quasi so den Durchschnitt quasi. Also wenn ich in der Studie irgendwo mitmachen würde, dann bräuchte man nur mich und nicht 1000.
Dennis Normalbürger.
Ja, richtig. Mhm. Der Otto Normalbürger. Und ich würde sagen,
Ich formuliere das einfach mal nochmal, Dennis.
Nee, ich bin schon eigentlich dabei. Also ja, formulieren Sie mal anders.
Also wir sagen ja, Selbstkontrolle unter Stress macht uns sozialer. Das heißt, ich komme zur Arbeit, ich habe wahnsinnig Stress zu Hause, ist irgendwas schief gegangen oder so, oder vielleicht ein Todesfall in der Familie. Ich muss mich unglaublich beherrschen. Und in dieser Situation der Selbstkontrolle bin ich dann sozialer? Das ist das, was wir behaupten.
In dieser bin ich in der Selbstkontrolle bin ich sozialer.
Für anderen gehe ich dann.
Also für andere. Naja, ich muss mich ja beherrschen und entsprechend auf die anderen auch eingehen können. Auf andere eingehen ist sozialer eigentlich. Also wenn ich mich wirklich selbst kontrolliere, bin selbst unter Stress und muss die anderen, darf nicht die anderen jetzt irgendwie über den Sappel hauen oder sonst irgendwas, also darf nicht anfangen rumzubrüllen, dann habe ich mehr Verständnis. Also wenn ich mich da selbst besser kontrolliere sozusagen, dann habe ich mehr Verständnis für die anderen. Okay. Wenn man selbst kontrollierter ist, dann, wenn ich nicht kontrolliert bin, wenn ich wirklich und so weiter, dann habe ich kein Verständnis. Warum versteht ihr mich denn alle nicht? Ihr seid ja alle Arsche.
Ja, kann man so sehen.
Genau, dann lebe ich das nach außen. Also von daher, selbstkontrolliert bin ich sozialer.
Und das ist leider verkehrt.
Ach, schade.
Dennis, ja, ich habe es ja auch nicht. Ich habe, wie gesagt, man müsste die ganze Studie lesen, aber die behauptet, dass, wenn ich mich die ganze Zeit selber unter Kontrolle haben muss und nicht zeigen darf, was eigentlich in mir los ist, ja. Also langer Stress, der führt zu einer geistigen Ermüdung mit schlafähnlichen Zuständen im Gehirn.
Ach so.
Und dann reagiere ich weniger sozial und kann sogar auch mal zubeißen. Dann werde ich auch mal aggressiv.
Ach so, ach Mann. Ja. Na, ich hätte jetzt gedacht, dass danach, dann ist man so, dann fällt das ab und dann denkt man sich so, ah, warum hast du kein Verständnis für mich?
Ja.
So unter dem Motto, aber so während der Situation ist man dann eigentlich irgendwie, ja. Ach na ja, schade, aber ist nicht schlimm.
Nee, war schön, dass wir mal miteinander zu tun hatten. Denn ist normal.
Schade, ich dachte, ich komme auf die vierte Frage noch. Ja, das aber, na ja.
Beim nächsten Mal. Also wann immer dein Name wieder auftaucht, Dennis Normalbürger, werde ich mich dran erinnern.
Ja? Sehr schön.
Danke dir.
Danke.
Schönes Wochenende.
Ja.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Martin. Hallo Martin.
Ja, hi, Martin hier aus Bremen.
Ja, und die Spielregeln dieses Spiels sind so, wenn bei der dritten Frage jemand den Preis nicht abgeräumt hat, dann gewinnt einfach der Nächste, der in der Leitung ist. Herzlichen Glückwunsch, Martin.
Ja, vielen Dank. Großartig.
Was habe ich gerade richtig gehört? Aus Bremen?
Genau.
Ja, Bremen gibt es wahnsinnig viele tolle Radiosender. Bremen 4 zum Beispiel. Sind die noch gut, die Kollegen? Ja, ne? Sag ja bitte, Martin.
Ich sag ja.
Okay, alles klar. Also trotzdem danke, dass du bei uns bist. Du hast ein super Buch gewonnen, ohne was dafür zu tun. Und zwar von fiesen Schädlingen, duftenden Kräutern und üppigen Blumen. Erfahrungen eines leidenschaftlichen Gärtners von Andreas Honegger. 400 Seiten kostet im Buchhandel 15 Euro. Aber ich mache dir jetzt noch ein Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne? Also kannst du jetzt aufhören, das war dann einfach. Oder du lässt dir noch eine Frage stellen. Wenn die richtig beantwortet wird, gibt es am Ende beides, Buch und Abo. Und falsch, dann ist beides weg.
Also meine Frau wird sich über das Buch total freuen, aber ich finde es ungerecht, dass ich einfach nur das Buch abstaube. Also spielen wir die Frage.
Hier kommt die Frage 4.
Mehr Hexenverbrennungen durch die Erfindung des Buchdrucks. Der Buchdruck ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch scheinbar hat er auch seine Schattenseiten. Laut einem amerikanischen Forscherteam hat die Erfindung im 15. Jahrhundert zu einem sprunghaften Anstieg an Hexenverfolgungen und Hinrichtungen geführt. Das Problem? Einige der Bücher haben nicht nur Wissen verbreitet, sondern auch Ideologien. Die waren vorher nur in kleineren religiösen Kreisen bekannt. Durch ihre Verbreitung haben Hexenverfolgungen zugenommen.
Ja, verdammt gute Frage.
Ja.
Wenn neue Technologien kommen, gibt es immer Leute, die haben davor Angst und beschwören das Ende des Abendlandes hervor. Das Gegenteil von dieser Studie wäre ja, Buchdruck hat da überhaupt nicht zugetan.
Ja, zum Beispiel dadurch, dass die Menschen aufgeklärt worden sind durch Bücher, in denen drin stand, Leute, das ist alles Quatsch hier mit den Hexen, das gibt's nicht. Aber wir sagen jetzt, nee, da sind in der Zeit im 15. Jahrhundert viele Bücher erschienen, die halt so Fake News verbreitet haben, Verschwörungstheorien. Und da haben die Leute dran geglaubt.
Ja, in der Zeit haben ja nicht so viele Leute Bücher gelesen.
Nee.
In dem Moment, wo du den Buchdruck erfindest, lesen ja nicht sofort alle. Im Gegenteil.
Mhm.
Die meisten Leute waren illiterate. Also ich würde sagen,
mehr Hexenverbrennungen.
Und wenn du mehr Wissen verbreitest, hast du Angst, dass mehr Leute durchschauen, was du nicht machst. Also hat das zugenommen. Ja, ich sag ja.
Und damit, mein lieber Martin, hast du recht. Ja, die Verbreitung von Büchern hat das Ausmaß der Hexenverfolgung angehoben. Eines der bekanntesten Bücher war der Hexenhammer, der eben genau gezeigt hat, woran man eine Hexe erkennen kann. Ne? Ja. Und war aber nur einer von vielen Einflussfaktoren. Martin, danke fürs Mitspielen.
Ich danke Ihnen.
Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ne? Nicht auflegen jetzt. Tschüss. Elefanten sind faszinierende Tiere. Ich bin mal einem Elefantenbullen in freier Wildbahn begegnet auf einer Safari in Südafrika. Seitdem habe ich wirklich Höllenrespekt, obwohl ich bis heute nicht weiß, ob dieses drohende Wackeln mit den Ohren, ob das echt war oder vom Wildhüter antrainiert. Aber egal, hat mich erschrocken. Neulich habe ich in der FAZ eine Geschichte gelesen über eine Berliner Elefantenkuh. Die konnte ich kaum glauben und deshalb lassen wir uns das mal aus erster Hand erzählen von der Forscherin, die das beobachtet hat. Der Neurobiologin und Verhaltensbiologin Lena Kaufmann Kaufmann von der Humboldt-Uni. Frau Kaufmann, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben sich das Duschverhalten einer asiatischen Elefantendame namens Mary angeschaut im Berliner Zoo. Was macht dieses Verhalten so besonders?
Genau, also es ist ein ganz besonders schönes Beispiel eigentlich für zielorientiertes oder zielgerichtetes Werkzeuggebrauchverhalten bei Elefanten, das wir da beobachtet haben.
Was macht die?
Also was sie macht ist, wenn man ihr einen Wasserschlauch, einen so einen ganz normalen Gartenschlauch im Prinzip reicht, dann greift sie den mit dem Rüssel, mit dem unteren Teil von dem Rüssel, wickelt ihren Rüssel, schlingt ihn da wirklich um diesen Schlauch drumherum und verwendet diesen Schlauch dann wie so einen Duschkopf im Prinzip, um sich im ganzen Körper ganz gezielt abzuduschen.
Gezielt? Also geht Mary dabei, wie wir Menschen, meist nach einem bestimmten System vor? Erst der linke Fuß, dann der rechte Fuß, also immer die gleiche Reihenfolge? Oder wie macht die das?
Sie hat tatsächlich nicht immer die gleiche Reihenfolge, also da variiert sie schon. Aber sie ist sehr, ich würde sagen, sehr gründlich. Also sie duscht wirklich ihren gesamten Körper ab. Sie koordiniert auch Körperbewegung mit dem Duschschlauch, den sie hält, und mit dem Wasserstrahl.
Also was heißt das?
Sie streckt zum Beispiel ihr Hinterbein nach vorne, um da besser ranzukommen auch. Und sie ändert den Griff an dem Schlauch auch, um wirklich alle Körperteile gut erreichen zu können. Also es ist sehr gründlich.
Das wundert offenbar nicht so viele Leute. Was wäre denn normal? Also wie duschen Elefanten sonst?
Also das Normale, was wir bei allen anderen Elefanten auch sehen, ist, dass sie mit ihrem Rüssel Wasser aufsaugen und sich dann dieses Wasser auf den Körper spritzen eben.
Warum macht Mary das anders? Hat die einen verstopften Rüssel? Passt da kein Wasser rein?
Nee, Mary macht das auch tatsächlich. Also die duscht auch mit ihrem eigenen Rüssel. Aber sie scheint dieses Duschen mit dem Schlauch für sich entdeckt zu haben und es scheint ihr auch irgendwie was zu geben. Also sie bevorzugt es auch tatsächlich mit dem Schlauch zu duschen, wenn der vorhanden ist. Aber es kommt auch aufs Werkzeug an. Also manchmal verwendet sie auch ihren eigenen Rüssel auf eine andere Art und Weise tatsächlich, spannenderweise. Also
Sie sagen, Mary hat das entdeckt. Das klingt nach, sie muss es irgendwo gesehen haben. Hat ihr das jemand beigebracht?
Ja, das ist uns auch nicht so ganz genau bekannt. Also die Pfleger im Zoo sagen, Mary war komplett untrainiert, als sie hier im Zoo Berlin ankam. Und Duschen ist auch nicht im Trainingsrepertoire bei ihnen. Also das hat ihr niemand antrainiert in dem Sinne. Sie muss sich das irgendwie selbst beigebracht oder ausgedacht haben. Aber ob sie sich das jetzt abgeschaut hat, ob sie verstanden hat durch das Beobachten der Pfleger, die jeden Morgen auch die Elefanten duschen, was ist auch ganz wichtig für die Elefantenhaut, ob sie da irgendwie drauf gekommen ist, okay, man kann diesen Schlauch verwenden, um sich zu duschen, das wissen wir nicht. Also
Sie haben Mary sogar verschiedene Duschschläuche angeboten, verschiedene dicke Schläuche. Warum das?
Genau, also ein besonderes Merkmal im Werkzeuggebrauch bei Tieren ist, dass sie unterschiedliche Werkzeuge verwenden können, um dasselbe Ziel zu erreichen im Prinzip. Und dass sie ihr Werkzeugverhalten auch anpassen können an unterschiedliche Werkzeuge. Und das zeigt quasi eine Flexibilität. Das ist jetzt nicht nur ein striktes Verhaltensmuster, das immer gleich abläuft, sondern da steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Da steckt irgendwie eine Planung, ein gewisses Verständnis auch dahinter von diesem Werkzeug. Und sie verwendet wirklich unterschiedliche Schläuche auch auf verschiedene Arten.
Welche?
Um sich dann zu duschen quasi. Also wir haben ihr einen dickeren Schlauch gegeben, der auch schwerer ist auf jeden Fall. Und da hat sie bevorzugt tatsächlich dann mehr Wasser mit dem Rüssel rausgesaugt und sich mehr mit dem Rüssel geduscht, hat aber dann im Endeffekt dieselbe Zeit verwendet darauf, sich zu duschen. Also das Ziel, okay, ich dusche mich für eine gewisse Zeit, ist gleich erreicht worden mit beiden Schläuchen, nur mit dem dickeren, der einfach mehr Energie braucht, um ihn anzuheben mit dem Rüssel, das ist einfach ein bisschen mühsamer. Da hat sie die Strategie ein bisschen geändert. Und dann hatten wir noch einen schmalen Schlauch, der sich mit dem Wasserdruck auch ein bisschen mehr bewegt hat, schwer zu greifen. Also Elefantenrüssel sind sehr, sehr geschickt, aber dieser sehr schmale Schlauch war anscheinend unangenehm, nicht so gut zu greifen für sie. Und da hat sie tatsächlich auch aggressives Verhalten gezeigt gegenüber diesem Schlauch.
Ich will meinen Schlauch zurückhaben. Wie reagieren denn die anderen Elefanten, die Mary beim Duschen beobachten dürfen? Lästern die heimlich ab und sagen, guck mal, Mary wieder, die blöde Angeberin mit ihrem Schlauch? Oder machen ihr das jetzt alle nach?
Schwer zu sagen. Also kopiert, das Duschen mit dem Schlauch hat keine. Wir konnten uns das halt auch nicht so genau im Detail anschauen, weil das schon ein besonderes Privileg ist, überhaupt die Elefanten mit dem Schlauch hantieren zu lassen. Der Schlauch ist ja ein Arbeitswerkzeug für die Elefantenpfleger. Und das war schon, also die haben uns da schon sehr viel zugestanden, dass wir da jeden Morgen sie haben duschen lassen. An Charlie, die junge Elefantendame, die neben Mary steht in der Früh, hat tatsächlich angefangen zu intervenieren an einem gewissen Punkt.
Die ist also auf den Schlauch getreten.
Genau, das Interesse war da. Die hat diesen Schlauch abgeklemmt sogar ein paar Mal.
Was geben Sie denn Mary als nächstes in die Hand? Eine elektrische Zahnbürste?
Das wäre ein Versuch wert auf jeden Fall. Ja, also Elefanten verwenden Werkzeuge. Die bauen sich auch Fliegenklatschen zum Beispiel. Mhm. Also man könnte noch alles Mögliche ausprobieren.
Okay, dann reden wir wieder mit der Neurobiologin und Verhaltensbiologin Lena Kaufmann von der Humboldt-Uni, die das merkwürdige Duschverhalten von Mary, der Elefantendame im Berliner Zoo, beobachtet hat. Frau Kaufmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Liebe Profihörer und Hörerinnen, jetzt gibt's was aus dem Fach Geschichte auf die Ohren. Frage: Wer von Ihnen könnte noch auf Anhieb sagen, was mit der Kongo-Konferenz gemeint war? Ich sehe da hier den einen oder anderen Finger, sehr gut. Die Kongo-Konferenz in Berlin, die hat vor genau 140 Jahren in Berlin halb Europa versammelt, also die Mächtigen, dazu Russland, das Osmanische Reich und die USA. Gastgeber war Reichskanzler Otto von Bismarck. Das Schlussdokument ist bekannt als Kongo-Akte und die war dann am Ende die Grundlage für die Aufteilung Afrikas in Kolonien. Wer davon noch nie gehört hat, kriegt jetzt bei uns einen Grundkurs vom Germanisten Dr. Richard Zugang-Voss von der TU Berlin, der zur deutschen Kolonialgeschichte forscht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich stelle die ganz einfachen Fragen. Zum Beispiel, der afrikanische Kontinent war ja nicht leer. Also wie waren denn die Menschen dort organisiert, bevor Europäer und Amerikaner da willkürlich Staaten gegründet haben?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also in Afrika waren Menschen in Form von Mikronationen organisiert. Also das waren Königreiche und so mit unterschiedlichen Verbindungen inter ihnen. Und diese Bezeichnung von den herrenlosen Kontinent war eigentlich ein Konstrukt mit kolonialer Absicht,
ja,
um den Erdteil zu beherrschen.
Und aufzuteilen vor allen Dingen. Dann wurden also Grenzen gezogen, neue Staaten wurden gegründet, die es vorher nicht gab. Haben die Rücksicht genommen auf die alten Strukturen, auf die alten Königreiche?
Nee, das war unmöglich. Das entspricht keiner kolonialen Logik. Die Logik war, diese Menschen, diese Königreiche zusammenzubringen, um also ein großes Königreich, ein großes Kolonialreich zu gründen. Und dadurch hatten die Kolonialherren also keine Rücksicht auf die Organisation dieser Königreiche genommen.
Mhm.
Ja, das war also ein willkürliches Verfahren.
Hatten die alten afrikanischen Könige irgendein Mitspracherecht, was die neuen Grenzziehungen angeht?
Ich würde sagen, im Grunde keine. Und die koloniale Logik sah die Okkupation vor. Und egal, ob ein König damit einverstanden war oder nicht, das spielte keine Rolle bei den Kolonialherren.
Also,
was sie vorhatten, war die Okkupation.
Also gewaltsam besetzt, ein ganzer Kontinent. Von Bismarck heißt es doch, er wäre eigentlich ein Gegner des Kolonialismus gewesen. Warum hat er seine Meinung geändert und dann vor genau 140 Jahren zu dieser Konferenz eingeladen?
Ja, darüber äußern sich unterschiedlich viele Expertinnen. Es gibt Menschen, die meinen, dass es damals viele Sozialprobleme gab, also niedrige Löhne, Arbeitslosigkeit und so, und dass das Engagement für das koloniale Abenteuer ein Mittel war, sowieso die Menschen abzulenken von diesen Sozialproblemen.
Mhm.
Aber man muss die Sachen auch international sehen. Es gab, damals war die Okkupation ein Trend und auch in anderen Mächten war es schon die Frage von Kolonien und so. Und ich glaube, um sich als Großmacht zu nennen, musste man also Ländereien in Übersee besetzen. Und ich glaube, das hat auch eine Rolle für Bismarck gespielt.
Deutschland hat dann ja 4 Kolonien bekommen. Wir haben schon gehört vom deutschen Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, aber dann gab es ja auch noch Togo, es gab Kamerun und das heutige Tansania, alles deutsche ehemalige Kolonien. Wie lief es denn da?
Der Fall von Namibia stellt, sagen wir mal, einen Extremfall in dieser Kolonialgewalt. Aber die Kolonialgewalt war, sagen wir mal, alltäglich in unterschiedlichen Kolonien, entweder in Afrika, in Kamerun, Togo oder Tansania und so. Und der Fall von Namibia ist wirklich als Extremfall zu benennen, weil es dort, sagen wir mal, einen Genozidbefehl gegeben hat, und zwar von Lothar von Rotha. Aber in anderen Kolonien wie in Tansania haben zum Beispiel die Expeditionen von Bismarck mehr als 300.000 Tote gefordert. Und das ist zu sagen, dass die koloniale Gewalt eigentlich nur ein Modus, Terroraktionen und so, waren als Mittel der Herrschaft.
Ich weiß, dass diese Frage nicht sehr beliebt ist bei denen, die an den Unis gerade sehr engagiert ihren Eurozentrismus ablegen und rufen, dekolonisiert euch. Aber ich stelle sie trotzdem, weil ich auch weiß, dass die Engländer zum Beispiel immer auf Indien verweisen und sagen, sie hätten dieses Land überhaupt erst entwickelt. Hat der Kolonialismus nur Leid gebracht über Afrika und den Kontinent ausgebeutet oder gab es aus Ihrer Sicht überhaupt auch positive Entwicklungen?
Ich weiß nicht, was man als positive Entwicklung nennen kann. Aber das ist, glaube ich, ein Ausweg um diese koloniale, sagen wir mal, Kolonialterror.
Verbrechen?
Verbrechen und zu rechtfertigen. Aber aus meiner Sicht ist das keine Rechtfertigung.
Sagt der Germanist Dr. Richard Zugang-Fossi von der TU Berlin, der uns darüber aufgeklärt hat, was vor 140 Jahren in Berlin begonnen hat, nämlich die Kongo-Konferenz, die Kongo-Akte am Schluss war das erste Papier, was sozusagen zur gewaltsamen Aufteilung Afrikas in Länder geführt hat, die es vorher nicht gab. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
Ich will Ihnen wirklich keine Angst machen, ja. Aber Ihnen ist schon klar, dass der Chef des Kurzmitteilungsdienstes X, vormals Twitter, dass Elon Musk nun ein Mitglied des Regierungsteams von Donald Trump ist, oder? Ich meine, manche sagen sogar, er ist der eigentliche Schattenpräsident, der reichste Mann der Welt mit dem mächtigsten Mann der Welt gemeinsam. Das ist das neue dynamische Duo. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Musk alle Informationen, die er aus dem Big Data von X zieht, mit Trump teilt. Wer weiß, vielleicht posten sie was Böses gegen Trump und Musk schaltet zur Strafe ihren Tesla ab. Ja, aus der Ferne, wie er das angeblich getan hat mit dem Cybertruck des tschetschenischen Diktators Kadyrov. Das ist nicht meine Idee, hat neulich eine Spiegel-Kollegin, hat sich darum Sorgen gemacht. Ich gebe natürlich zu, wir wollen ja auch keine Panik verbreiten, das ist höchst unwahrscheinlich. Ungefähr so unwahrscheinlich wie auf X Profilbilder von Nutzern zu finden, die gar nicht echt sind, sondern von einer KI generiert. Danach hat der Computerwissenschaftler Jonas Ricker gesucht. Er ist Doktorand am Lehrstuhl für maschinelles Lernen der Ruhr-Uni Bochum. Herr Ricker, guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Sind Sie fündig geworden?
Ja, tatsächlich. Also wir haben Anfang 2023 etwa 15 Millionen Profilbilder untersucht und dann so eine Pipeline gebaut, mit der wir effizient entscheiden können, ob ein Bild echt oder KI generiert ist. Und wir sind da fündig geworden und haben knapp 8000 Profilbilder gefunden, die höchstwahrscheinlich KI generiert sind.
Moment, ich muss mal eben ausrechnen, 15 Millionen, 8000, das sind summa summarum 0,052%.
Genau, sehr gut ausgerechnet. Ja.
Ist das viel oder wenig?
Also es klingt natürlich erstmal wenig, gerade die absolute Zahl von 8000. Aber wenn man das jetzt mal hochrechnet, also Twitter, es gibt eine Statistik, dass Twitter im Jahr 2023 ungefähr über 400 Millionen monatliche Nutzer hatte. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, davon 0,052% sind dann über 200.000. Und gerade wenn die sich dann, nicht gleichmäßig verteilen, sondern auf bestimmte Themen fokussieren, dann ist es schon eine ganze Menge.
Nun kann es ja verschiedene Gründe geben, nicht das eigene Foto zu benutzen, sondern ein von einer KI generiertes Profilbild. Welche Gründe fallen Ihnen da ein?
Also grundsätzlich kann es natürlich sein, dass man ein legitimer Nutzer ist und eben ja, Twitter oder X benutzen möchte, aber ohne sein Gesicht zu zeigen, dann ist natürlich, steht es jedem frei, ein KI-generiertes Profilbild zu nutzen. Die Vermutung ist aber natürlich, dass man damit eventuell schädliche Inhalte teilen möchte und gleichzeitig aber vertrauenswürdig rüberkommen möchte. Und das passiert, das ist natürlich einfacher mit einem freundlich wirkenden Gesicht, als wenn man jetzt irgendein generisches Bild nimmt.
Und deshalb haben Sie sich auch angeschaut, ob sich denn diese Ex-Accounts mit dem KI-Profilbild unterscheiden von den anderen mit echten Fotos. Unterscheiden die sich?
Grundsätzlich schon. Also wir haben uns zuerst die Metadaten angeschaut. Also jeder Account hat ja eine gewisse Anzahl von anderen Accounts, die denen er folgt oder auch Anzahl von Followern. Und da haben wir gesehen, dass die Accounts mit den KI-generierten Profilbildern relativ sich ähnlich verhalten zu normalen Fake-Profilen, sag ich mal. Also die hatten generell weniger Verbindungen, weniger Follower, weniger Accounts, denen sie folgen. Und waren auch grundsätzlich weniger aktiv.
Und inhaltlich?
Inhaltlich haben wir uns dann auch die Tweets angeschaut. Und da gab es viel, was man als Spam bezeichnen würde von den Accounts mit KI-generierten Profilbildern. Also viel zu vermeintliche Tipps zu Aktien oder Kryptowährungen. Aber auch tatsächlich Inhalte, die man als gefährlich einstufen müsste. Also Meinungsmache zu Wahlen, gerade in den USA, oder auch Falschinformationen zum Krieg in der Ukraine oder auch zu Covid-19 tatsächlich.
Ließ sich herausfinden, wo diese Accounts herkommen, wer die erstellt hat?
Tatsächlich nicht. Das ist nicht so einfach. Was wir aber sehen konnten, anhand des Datums, wann die Accounts erstellt wurden, dass viele davon scheinbar automatisiert erstellt wurden. Also teilweise wurden hunderte Accounts innerhalb von weniger Stunden erstellt, alle mit KI-generiertem Profilbild, was natürlich sehr ungewöhnlich ist, dass das dann authentische Nutzer sind.
Verstehe. Und Sie haben mittlerweile festgestellt, dass ein großer Teil dieser Accounts mit KI-Profilbild gar nicht mehr existieren. Was ist mit denen passiert?
Genau, also über die Hälfte davon wurde tatsächlich von Twitter gelöscht.
Was?
Also wir wissen nicht.
Sofort feuern diese Mitarbeiter, würde wahrscheinlich Elon Musk jetzt sagen.
wir vermuten, dass da die Mechanismen von Twitter eben gegriffen haben, die solche Fake-Accounts erkennen. Wahrscheinlich unabhängig vom Profilbild, sondern durch andere Eigenschaften. Mhm. Und das sind eben deutlich mehr Accounts, die gelöscht wurden, als verglichen mit den Accounts mit echten Profilbildern.
Und wie ist mit Ihnen? Sie sind Spezialist für maschinelles Lernen. Haben Sie Angst, dass Elon Musk Ihren Tesla abschaltet, weil Sie seinem Nachrichtendienst so intensiv auf die Finger gucken?
Also erstmal habe ich keinen Tesla, von daher bin ich da sicher. Ich vermute mal, dass Twitter sich des Problems da durchaus bewusst ist. Aber natürlich, das Problem mit Fake-Accounts ist natürlich viel größer als das Problem mit Accounts, die KI-generierte Profilbilder benutzen, weil das ist natürlich keine Bedingung.
Aber immerhin wissen wir jetzt, wie groß dieses Problem ist. Und das haben wir zu verdanken dem Computerwissenschaftler Jonas Ricker von der Ruhr-Universität Bochum. Herr Ricker, danke, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1. Danke Ihnen. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss. Schönes Wochenende.
Absolut, danke.
In Baku in Aserbaidschan tagt seit Montag der Weltklimagipfel. Und da sind die Experten einigermaßen skeptisch, dass man sich dort auf wichtige Dinge einigen wird. Es heißt, noch nie waren so viele Lobbyisten fossiler Energien, also meist Ölminister der Golfstaaten zum Beispiel, anwesend. Und so viele eigentlich Verfechter des Klimaschutzes abwesend. Aber uns gibt das die Gelegenheit, neue Klimastudien vorzustellen. Die folgende ist besonders überraschend, weil sie die Annahme widerlegt, dass Bäume pflanzen grundsätzlich immer gut ist im Kampf gegen die Klimakrise. Co-Autor der Studie ist Carsten Müller, der Professor für Bodenkunde an der TU Berlin. Herr Müller, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ihre Studie trägt den schönen Titel Baumpflanzungen sind keine Lösung für das Klima in hohen nördlichen Breitengraden. Nun weiß ich ja, dass Sie kein Klimaleugner sind, im Gegenteil. Also wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Also ganz grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Bäume pflanzen in vielen Regionen schon einen positiven Effekt hat, weil es halt Kohlenstoff speichert, das heißt also CO2 aus der Atmosphäre bindet. Und das ist was, was wir unbedingt brauchen, weil es nicht einfach mehr reicht, weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen, sondern wir müssen aktiv CO2 speichern. Nur in der Arktis liegt es halt komplett anders. Also die Arktis ist dominiert halt durch niedrige Temperaturen, durch Permafrost im Untergrund. Und zwar habe ich Bäume, die auch natürlich jetzt durch den Klimawandel nördlich wandern, aber halt nicht diesen Einfluss, wenn ich Bäume aktiv pflanze. Und das hat einen eher negativen Effekt, wenn es darum geht, wirklich die Klimaerwärmung zu begrenzen in diesen arktischen Gebieten.
Hat denn jemand geplant, in der Arktis Bäume zu pflanzen, oder haben Sie diese Möglichkeit einfach mal so pro forma untersucht?
Nee, das ist überhaupt nicht pro forma. Also das gibt ganz große Initiativen in Island, Kanada. Es ist ja so, wenn man mit unserem Auge rangeht, eigentlich die Tundren, da ist nichts, da ist quasi viel Land, was jetzt ungenutzt da liegt. Und dann kann man schon auf die Idee kommen, da jetzt quasi Bäume zu pflanzen und damit halt so Carbon Credits, also Kohlenstoffzertifikate, zu verkaufen. Also wenn es um Net Zero geht, also um quasi Klimaneutralität, machen ja viele Firmen gerade Initiativen, wo es darum geht, Kohlenstoff zu binden. Und da ist das schon ein interessantes Feld. Und da gibt es Initiativen und da wird auch tatsächlich schon gepflanzt in manchen Gebieten. Und das eher negativ.
Ach, verstehe. Also ich fliege mit Air Island, falls es die gibt, und dann pflanze ich dafür im Gegenzug 10 Bäume, dann habe ich Absolution. Das funktioniert nicht, sagen Sie. Welche Faktoren haben Sie denn in Ihre Berechnung mit einbezogen? Also wie kommen Sie da darauf zu sagen, dass das keine gute Klimabilanz gibt, wenn man da Bäume pflanzt?
Genau, also nochmal ganz grundsätzlich, Bäume pflanzen gerade bei uns in Zentraleuropa wunderbar, ganz toll. Aber in der Arktis ist es halt zum einen Effekt, es nennt sich Albedo, das kennt glaube ich jeder, wenn man mit einem schwarzen Pulli draußen in der Sonne steht, dann wird einem sehr warm, wenn man einen weißen Pulli anhat, dann ist das eher nicht so. Das heißt also, das Sonnenlicht wird eher reflektiert, wenn es eine helle Oberfläche ist, und das ist in den tundrigen Gebieten. Es gibt viel Schnee, es gibt eine niedrige Vegetation, die ist heller und die reflektiert das Sonnenlicht. Das passiert auch auf den Meeren, also weniger Seeeis führt dazu, offenes Wasser nimmt mehr Wärme auf, dadurch erhitzt sich auch die Arktis stärker. Das ist dieser eine Effekt, der also direkt zu einer Erwärmung führt.
Also die Bäume verdunkeln die Landschaft und dadurch heizt sie sich schneller auf.
Genau. Und der andere Effekt ist einfach, durch das Bäumepflanzen an sich verletzt sich den Boden und dadurch kommt zusätzlich CO2 raus. Also man muss sich vorstellen, die Arktis, die Permafrost, Böden in der Arktis speichern viel mehr Kohlenstoff als die gesamte Biomasse auf der Landoberfläche. Also das ist zwar immer so, man sieht einen Baum und denkt, oh, da ist viel Kohlenstoff, aber in den Böden liegt eigentlich viel, viel mehr. Und wenn ich da jetzt Bäume pflanze, hat das einen direkten negativen Effekt. Das heißt, es wird erstmal kohlenstofffrei und dann wächst dieses kleine Bäumchen so langsam los und braucht eine ganz lange Zeit, um diesen Effekt des Kohlenstofffreiwerdens wieder zu kompensieren. Was übrigens auch für andere Gebiete gilt. Also es gibt ja auch große Grasländer weltweit, die auch aus einem Grund natürlich Grasländer sind und wo es den gleichen Effekt hätte auf die Kohlenstoff Vorräte im Boden, wenn ich da pflanze.
Aber nun wird ja auch, wenn ich einen Baum in unseren Breitengraden pflanze, der Boden aufgebrochen, CO2 freigesetzt, und auch bei uns verschattet dieser Baum die Landschaft. Warum ist dieser Effekt bei uns nicht entscheidend?
Bei uns ist die normale Vegetation und die natürliche Vegetation, wir haben diesen Effekt eh. Das heißt, wir haben auch nicht eine Vegetation, die eine natürliche Vegetation, die also jetzt so niedrig wäre, die heller wäre. Wir haben einen nächsten Effekt. Durch diese höhere Vegetation habe ich einen höheren also in der Arktis, habe ich so eine Art Isoliereffekt. Mhm. Das heißt, die Kälte im Winter dringt nicht mehr so stark in den Boden ein. Der Permafrost taut stärker und dadurch wird halt auch wieder mehr Kohlenstoff aus dem Boden frei.
Verstehe.
Und das haben wir bei uns halt nicht. Mhm. Also bei uns ist das quasi das Gegenteil.
Sie haben ja auch Waldbrände in der Arktis mit in die Rechnung einbezogen, durch die dann genau. Kohlenstoff freigesetzt wird. Ist das fair? Weil das ist doch eher ein seltenes Extremereignis, oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Also die Waldbrände, also man sieht das ja, es ist immer so plakativ in den südlicheren Kalifornien, Spanien etc., aber auch in den arktischen Gebieten, in den borealen Wäldern, vor allem da, wo halt auch wirklich Biomasse da ist, nehmen Waldbrände ganz rasant zu. Und das ist ein Problem, wenn ich quasi jetzt diesen Kohlenstoff binde und sage, ich fliege mit dem Flieger und dann pflanze ich da ein paar Bäumchen. Und dann kommt halt der Waldbrand und es ist weg. Und die Gefahr ist in der Arktis umso höher, weil ich dort an der Grenze bin, wo ich überhaupt mit Baumwachstum was anfangen kann und da auch ganz immens Waldbrände zunehmen.
Sehr, sehr interessant. Also Augen auf beim Bäume pflanzen, besser nicht in der Arktis, sagt die Studie von Carsten Müller, Professor für Bodenkunde an der TU Berlin. Herr Müller, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen.
Schreiben Sie das bloß nicht in Ihr Tinder-Profil rein, dass Ihr Körper, ja, auf den es da ja durchaus auch ankommen könnte, dass Ihr Körper aus etwa 2 Kilo Bakterien besteht. Igitt, das sind ungefähr 39 Billionen Bakterien, die in uns, auf uns, durch uns leben. Und selbst wenn Sie und ich mal tot sind, die Bakterien leben weiter und zersetzen alles, was von uns übrig bleibt. Lange Zeit hatte man gedacht, so einfache Organismen wie Bakterien seien selbst unsterblich. Jetzt aber hat ein Team der FU Berlin beobachten können, dass und wie Bakterien altern. Leiter der Studie ist der Biologe Dr. Ulrich Steiner. Hallo, Herr Steiner.
Hallo, Herr Karkowski.
Und das kann uns helfen, das menschliche Altern besser zu verstehen. Dazu kommen wir gleich, Herr Steiner. Aber erst die Frage, weswegen wurde denn angenommen, dass Bakterien unsterblich sein könnten?
Ja, also für ganz lange Zeit dachte man eben, wenn eine Bakterienzelle sich teilt, teilt sie sich in 2 Zellen in der Mitte sozusagen und die beiden Zellen sehen genau gleich aus. Und dadurch dachte man, dadurch, dass diese Zelllinien, das heißt Bakterienzelllinien, immer mehr oder weniger unendlich lang überleben, könnten Bakterien auch nicht altern. Also genau, weil eben die eine Zelle genau aussieht wie die beiden Tochterzellen sozusagen, eine Mutterzelle genau aussieht wie eine Tochterzelle oder die beiden Tochterzellen.
Aber da ist ja ein logisches Problem drin, denn das hieß ja, dass die Welt irgendwann nur aus Bakterien bestehen würde, wenn die sich ständig teilen und nie sterben, richtig?
Genau, das ist das Problem dabei, dass wenn das immer so weitergehen würde und wenn Bakterien eben nie sterben würde, dann wird es eigentlich nur noch Bakterien geben. Man kann sich das auch ganz einfach vorstellen, also die Bakterien, mit denen wir arbeiten, teilen sich alle halbe Stunde. Die sind so winzig klein, dass sie, was weiß ich, so ungefähr einen 50stel von einem Haar die Breite haben. Aber wenn die sich so weiter exponentiell teilen würden, dann wäre innerhalb von einer Woche das ganze Universum und unser ganzes Sonnensystem mit Bakterien voll.
Und das hat man seit einiger Zeit schon erkannt, dass Bakterien eben doch altern und sterben können. Und Sie haben das jetzt beobachtet. Wie haben Sie das gemacht?
Genau, also was wir gemacht haben, wir haben uns einzelne Zellen eben angeschaut, wie die sich teilen und dann immer verglichen, wie eine Tochterzelle oder eine Mutterzelle und eine Tochterzelle sich dann unterscheiden. Und dazu haben wir so ein Mikrofluidiksystem. Das hat ein Mikrofluidiksystem, das ist, man nennt das auch Lab-on-the-Chip-System. Das heißt, das sind so ganz feine Strukturen, wo man eigentlich Systeme, die im Großen funktionieren, im ganz Kleinen nachbildet. Also die haben 1 Mikrometer große Kanäle, wo jeweils praktisch jede Zelle ihr eigenes Häuschen hat. Und dort haben wir eben genau die gleichen Bedingungen und die Zellen sind auch genetisch identisch.
Mhm. Und was haben Sie da beobachtet?
Genau, und dann hatten wir beobachtet, wie die Zellen sich teilen und dann eben über die Zeit, wenn sich eine Zelle teilt, teilt sie sich eben in der Mitte und in der Mitte wird dann eine neue Zellwand ge- gebildet. Und dadurch kann man praktisch sehen, wo ist eine alte Zellwand und wo ist eine neue Zellwand. Und das Alte von der Zellwand kann man dann erkennen und dadurch wissen wir, wie alt die Zellen sind. Und dann haben wir immer verglichen die alte Zelle mit dem alten Pol und die neue Zelle, die praktisch die Tochterzelle ist. Und was wir da gesehen haben, ist, dass im Bereich dieser alten Zelle an dem alten Pol ein Bereich ist, der metabolisch inaktiv oder weniger aktiv ist. Und erstmal dachten wir, ja, das hat mit Stress zu tun, dass dort sozusagen ein Abfallhaufen ist, wo fehlgefaltete Proteine sind. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht was nur mit diesen Proteinen zu tun hat, sondern es ist wirklich einfach metabolisch weniger aktiv. Das heißt.
Und das wird übersetzt in, das ist quasi Altern dann.
Genau, was jetzt passiert, ist, dass man sieht, durch diesen Bereich, der weniger aktiv ist, wachsen sie langsamer. Mhm. Und wachsen ist natürlich genau das, was bei Bakterien Fitness ist. Das heißt, sie sind weniger fit. Mit zunehmendem Alter werden sie weniger fit. Und das ist eigentlich die Definition vom Altern.
Konnten Sie beobachten, wie Bakterien sterben?
Genau, also in dieser Studie haben wir das jetzt nicht beobachtet, weil wir sie nicht lang genug praktisch beobachtet haben. Also nur 100 Generationen, also im menschlichen Sinne wären das auch ein paar tausend Jahre. Aber wir sehen auch, dass Bakterien sterben, dass sie sind nicht unsterblich. Und das sehen wir daran, dass sich die Zellwand dann auflöst. Das heißt, kein Metabolismus mehr stattfindet und die Zellwand sich auflöst.
Wie können uns nun diese Erkenntnisse weiterhelfen für die Altersforschung bei uns Menschen?
Ja, also wie gesagt, die Bakterien teilen sich eben alle halbe Stunde, während bei Menschen müssen wir, 30 Jahre warten, bis wir eine Generation haben. Von daher können wir dort Prozesse natürlich viel schneller uns angucken. Die Mechanismen sind auch ähnlich. Also zum Beispiel, wenn wir anschauen, wie diese Alterungsraten ausschauen, dann sehen wir bei den Bakterien so einen exponentiellen Anstieg und nachher so ein, was wir Mortalitätsplateau nennen, also wo das dann abflacht, dieser Anstieg. Und das Gleiche sehen wir bei Menschen eben auch. Und gleichzeitig gibt es eben, wenn wir annehmen würden, dass die Bakterien sich symmetrisch teilen würden, das ist das gleiche Problem zum Beispiel bei Stammzellen, wenn die sich symmetrisch teilen würden, dann wäre das auch ganz schwierig zu erklären, wieso gibt es immer wieder diese Verjüngung in den Stammzellen. Also wie können wir es schaffen, dass wir als Menschen immer wieder ganz junge Stammzellen, Eizellen produzieren, ohne dass wir praktisch immer altern würden. Mhm. Also solche Prozesse können wir dann verstehen. Gleichzeitig wissen wir auch beim Menschen, wir werden immer älter, wir leben immer länger, aber wir verstehen eigentlich nicht so richtig, wieso. Und durch die Bakterien oder durch die Forschung an den Bakterien können wir darüber eben Mechanismen verstehen, die wir dann auch uns im Menschen anschauen können.
Grundlagenforschung, jetzt also von einem Team der FU Berlin beobachtet, wie Bakterien altern. Leiter der Studie, der Biologe Dr. Ulrich Steiner. Herr Steiner, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Sex mit Höhepunkt befreit die Nase. Sex bewirkt so manches Wunder. Nicht nur beim Kopfschmerzen soll es helfen, sondern auch, um die Nase frei zu bekommen. Um das zu überprüfen, haben Forschende die Nasenatmung bei Menschen sowohl vor als auch nach dem Geschlechtsverkehr untersucht. Herauskam, die Nasenatmung hat sich nach dem Geschlechtsverkehr verbessert. Und zwar so weit, dass die Nase sogar bis zu einer Stunde lang frei war.